Die Welt auf gut 1600 Quadratmetern, fast 300.000 Figuren, fliegende Flugzeuge, mehr als 1000 fahrende Züge. Das Miniaturwunderland in der Speicherstadt von Hamburg schlägt alle Rekorde und ist ein echtes norddeutsches Aushängeschild. Gerrit und Frederik Braun sind die Erfinder, sie sind die Macher. Und heute werden wir alles erfahren. Wie das entstanden ist, wie er weitermacht, was es da für Neuigkeiten gibt. Und natürlich die große Neuigkeit, der Kinofilm ist da. Mehr dazu jetzt auf dem roten Sofa.
Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Sonntagabend und hallo zu DAS. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Wahrscheinlich haben Sie schon vom Miniaturwunderland gehört. Waren vielleicht sogar schon da. Familien, Frauen, Männer sind von dieser Riesenwelt in klein begeistert. Und wie spektakulär das alles ist, zeigt sich auch daran, dass es jetzt einen Kinofilm darüber gibt. Die Erfinder und Macher von Miniaturwunderland sind heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Frederik und Gerrit Braun. Moin, Menschenskinder.
Moin. Moin.
Freut mich sehr, dass ihr da seid.
Wir uns auch.
Sag mal, ich habe mich das die ganze Zeit gefragt. 1,45 Millionen Besucher jedes Jahr. Wie lange habt ihr daran rumgetüftelt, etwas zu erfinden, dass da niemand durch Zufall nur mal so eine Figur mitnimmt? Das kann leider ja passieren. Nicht?
Die Erfindung leider ist noch nicht da.
Nein, aber es gibt doch etwas. Es gibt doch, pass auf, das zeigen wir mal eben, das zeigen wir Ihnen zu Hause mal eben. Wenn man an einzelnen Figuren zieht, dann passiert nämlich dieses hier. Ja, Wahnsinn. Also das ist tatsächlich eure Idee, ne?
Ist aber ein einzelnes Einzelstück. Tatsächlich war das so von einem Modellbauer, der sagte, er hat die Schnauze voll, dass er andauernd die Figuren wechseln muss, weil es werden leider welche geklaut. Das ist immer ganz traurig für uns, dass er das als Gag gebaut hat und dass dieser Gag jetzt so ein Running Gag wird und alle das suchen, dieses Teil, und wir schon ein bisschen Angst haben, dass die jetzt an allen ziehen. Welches ist denn der eine da? Ja, so. Ja. Das war so ein mega Viral-Hit plötzlich.
Ich glaube, das wurde 40 Millionen Mal wurde das angeklickt, ja, in Social Media. Das ist absoluter Mega-Wahnsinn. Ne? Was ist das für eine Zeit gerade für euch jetzt mit dem Kinofilm?
Also das Wort skurril gibt es am besten wieder, weil ein Kinofilm über einen selbst und über das, was wir gemeinsam, zwar mit 400 Leuten zusammen, aber wirklich gemeinsam geschaffen haben, das allein ist ja schon ein komisches Gefühl, sich auf dieser riesen Leinwand zu sehen, aber jetzt auch noch zu erleben, dass die Menschen den Film lieben und dass er gut ankommt, das ist verrückt. Wir dachten eigentlich schon, mit Miniatur Wunderland konnten wir bis heute oftmals, wenn man darüber nachdenkt, nicht dran glauben, dass das wirklich alles so wahr geworden ist und jetzt vielleicht der nächste Traum gerade war. Das ist skurril.
Ihr fahrt heute Abend noch nach Lüneburg. Da wird der Film heute Abend noch aufgeführt. Ich glaube, so 6:45 ungefähr ist Anpfiff für den Kinofilm. Ist eine Dokumentation. Das Interessante ist ja, Frederik, das hast du eben schon gesagt. Also, man kann ja mal so schätzen, wie eine Dokumentation mit vielen Special Effects, wo die so landet in den Kinocharts. Aber es gibt da schon eindeutige Trends, die sehr überraschend sind.
Es war, ist eine Höllengeschichte für uns, weil wenn wir etwas machen, dann haben wir Bock drauf und haben Lust drauf. Und wir haben 2 Jahre lang hat das Kinoteam da gefilmt dran und hat nächtelang wirklich mit Cineskop-Aufnahmen das in Kasten gebracht, 1 Jahr lang dran geschnitten. Und dann hörst du, boah, ob das wirklich in die Kinos kommt, das müssen wir mal schauen, weil es ist ja norddeutsche Dokumentation. Ja. Dokumentation ist schwierig und dann auch noch norddeutsche. Und wir haben gesagt, nee, das ist, unsere Fans sitzen überall, jeder war schon mal im Wunderland irgendwie und so. Und das hat lange gedauert und dann hieß es, okay, wir machen das, aber es wären vielleicht nur 100 Kinos. Aber das wäre schon ein Erfolg für eine norddeutsche Dokumentation. Und jetzt ist es am Donnerstag gestartet in 523 Kinos mit 1000 Vorstellungen am Tag und wir träumen von den Charts und wir haben, die ersten Zahlen sind schon durchgerutscht, es könnte klappen.
Es könnte klappen mit den Top 10 auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich schon ziemlich sicher. Wir träumen gerade sogar bei den Zahlen von Top 5.
Oh,
denn das wäre eine Sensation.
Für eine Dokumentation. Das hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Also.
Es hat jeder vor allem gesagt, es wird nie klappen. Und die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als wir gesagt haben, wir träumen von den Top 10. Da haben die gelacht, also die aus der Kinobranche.
Ich sehe schon was. Ich meine, heute Nacht werden ja die Oscars verliehen. Und also wenn wir nächstes Jahr dann hier sitzen und über den besten internationalen Film reden, Wunderland, also dann wissen Sie, was die Zeit geschlagen hat. Ne? Freue mich sehr, dass ihr heute Abend da seid. Wir werden uns vieles ansehen heute, viele Geschichten hören, auch wie das Ganze überhaupt alles entstanden ist vor 23 Jahren. 2 Jahre wurde an diesem Film gearbeitet. Warum durftet ihr nichts, aber auch wirklich gar nichts vorher sehen, bevor der Film nicht fertig war?
Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort, weil wir sehr gerne reinreden, sehr kreativ sind. Und ich glaube, sich das Team gedacht hat, sie wissen schon, was sie tun. Und wenn die beiden jetzt noch anfangen mitzureden, dann wird es komplex.
So, und wie viel Angst oder Schiss oder Respekt oder wie auch immer hatte die Filmemacherin und mit ihrem ganzen Team, als ihr denn zum ersten Mal das Werk gesehen habt?
Es war ungefähr vor einem Dreivierteljahr. Wir saßen
Film für in einem Hamburger Kino. Das, ne?
Ja, wir saßen erst vorher noch einmal ganz allein in einem Kino und hinter uns saß die Crew komplett. Und ich frage mich immer heute, wer war nervöser? Wir waren total aufgeregt, weil wir wussten wirklich nichts, was ist es geworden. Und die hatten wahrscheinlich panische Angst, ob diese beiden kreativen, verrückten Köpfe das auch gut finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese 90 Minuten gingen im Fluge vorbei und ich habe 10-mal geweint, weil es auch unsere Geschichte ist. Und wir wussten ja gar nichts. Wir waren völlig überrascht, auch wie diese kleinen Figürchen animiert waren und wirklich es geschafft haben, so eine Stimmung aus unserer Kindheit wiederzugeben, die ich schon teilweise verdrängt hatte. Das war für mich ein Seelenstriptease, der aber unheimlich viel Spaß gemacht hat.
Also du erzählst das jetzt gerade so locker, aber ich habe gehört, es waren wirklich dicke Tränen, die da geflossen sind.
Mega.
Also echt, wenn man da so mal drauf guckt, auf sein Baby. Ne?
Also ich weiß noch ganz genau, wie wir in diesem Kino saßen und ich wusste nicht, was da kommt. Und ich dachte, dass man diese 90 Minuten da sitzt und seinen Film jetzt sozusagen sieht, der ist auch übers Team, übers Miniaturwunderland, aber alles das, was wir gemeinsam geschaffen haben, dass man dann ganz kritisch ist, dass man, man sich am liebsten Notizen machen möchte, was jetzt
so ist. Hier bitte nochmal nachschneiden und sowas.
Es war nichts. Ich war gefangen, gefesselt, ständig Gänsehaut und dann waren die 90 Minuten um und ich habe, wow, was war das denn?
Ja. Und ich finde, der Film wirkt auch unglaublich durch diese Musik.
Ja.
Das ist so, das hat was von Aufbruch. Wir gehen in eine neue Zeit hinein und erschaffen etwas.
Das war auch etwas, als ich in dem Saal und wir es geguckt haben. Ich wusste nicht, dass extra eine Musik dafür geschrieben wurde und dass sie dann auch noch so episch ist und wirklich also die wirklich emotionalen Stellen auch noch so untermalt hat. Und das geht auch tatsächlich, das haben wir schon gehört, einigen Kinobesuchern so, dass durch diese Musik das tatsächlich so ist, wir hatten so eine Presse-Preview und die Pressekollegen sind nun auch manchmal ganz schön kritisch.
Ja klar, die wollen ja was Kritisches auch haben. Da
haben Männer uns hinterher gesagt, sie haben die Tränen runter. Und das war schon, das waren 2 Wochen vor dem Starttermin, da hatten wir schon tatsächlich das erste Mal so ein gutes Gefühl. Wir haben gesagt, boah, es könnte was werden.
Wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate waren die Kamerateams bei euch in der Ausstellung unterwegs und haben gefilmt und akribisch alles sich nochmal angeguckt und neu? Und
gefühlt waren sie keinen einzigen Tag da, aber unendlich viele Nächte.
Ja, tagsüber ist ja Betrieb, ne?
Ja, klar. Also die haben wirklich lange gefilmt. Also es mussten besondere Objektive gebaut werden, weil die wollten wirklich mit Cinemascope-Objektiven in die Kamera, in die Anlage.
Cinemascope heißt, dass das sehr breit,
ganz breit ist und hochauflösend ist, in die Anlage eintauchen. Mann, das war technisch echt eine Herausforderung. Aber die wollten das und sie haben es hingekriegt. Aber sie haben wirklich lange gedreht, über 2 Jahre ungefähr.
Was sind so, damit man eine Vorstellung davon hat, was sind so die Eckpunkte, die in der Doku gezeigt werden? Also euer Leben, eure Anfänge?
Also wir haben schon Reaktionen gekriegt, so auch das ist, also die meisten sagen wirklich einfach nur einmalig, aber es gibt auch welche, die sagen, oh, ich hatte was anderes erwartet. Ich hatte so die 138.000. Doku erwartet, aber ich habe was anderes erwartet, aber das ist richtig toll. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Leute trotzdem so genial reagieren, weil es 2 ganz emotionale Dinge gibt. Das ist einmal unser Leben. Unsere Kindheit war echt kompliziert und schwierig. Wir haben sie glorifiziert, weil wir uns beide immer hatten. Und wir hatten immer Spaß, aber so die Liebe, die man eigentlich braucht als Kind, haben wir aus
Kann man ruhig mal sagen, eure Mutter ist sehr früh verstorben, 86 ist sie schon verstorben.
Ja, sie war aber vor allem eine ganz junge Mutter, die noch im Studium war und in der Hippie-Zeit lebte und die Hippie-Zeit auch genossen hat. Und wir waren als 5-6-Jährige abends alleine im Bett zu Hause.
Weil Vater natürlich auch schon die Familie verlassen hat.
Der wurde verjagt von unserer Mama und dementsprechend saßen wir dann abends im Bettchen und dann sind manchmal wieder aufgestiegen, haben tatsächlich einen Kuchen gebacken, weil wir ihr eine Freude machen wollten, wenn sie nachts wiederkommt. In Wirklichkeit, das wissen wir heute, war das ein Schrei nach Liebe. Und das kommt wahnsinnig toll rüber, dass da aber auch dieser Grundstein gelegt wurde, weil wir immer gespielt haben. Wir brauchten unseren Spieltrieb zum Ausgleich von dem, was uns fehlte. Und das haben die ganz toll eingefangen, auch mit diesen kleinen Figürchen. Und Familie Martinez ist eine südamerikanische Familie, die ich durch Zufall in London kennengelernt habe und die genauso verrückt ticken wie wir, die auch Modellbau machen. Und da habe ich diese Idee gehabt, in New York, auf dem Weg zurück nach Deutschland, wollen wir nicht zusammen Rio de Janeiro bauen? Also ein südamerikanisches Thema, nicht nur von uns.
Interessanterweise, eine argentinische Familie baut Rio de Janeiro, also Brasilien, in Klammern, bauen die für euch fertig.
Und ich glaube, der wirklich emotionalste Moment, wo wirklich alle anfangen zu weinen, ist tatsächlich, als wir das zusammen fertig gebaut haben. Und wir davor stehen und dann alles weint.
Was ich auch sehr schön finde und sehr gelungen finde, wenn man dadurch so eintauchen kann in das Miniaturwunderland, ist, dass ihr geschrumpft seid.
Das war für das Animationsteam gar nicht so leicht, weil wenn man die Figuren bei uns auf der Anlage anschaut, die haben tatsächlich ja nur...
Die sind ja wirklich so 1 zu 87.
Das heißt, man kann das nicht genau nachbilden. Und das war natürlich von den Animateuren das Ziel, diese kleinen animierten Figuren genau so hinzubekommen, wie diese Plastikfiguren bei uns im Miniatur Wunderland, trotzdem dem Ganzen aber einen Ausdruck zu verleihen. Ich hatte das am Rande nur gehört während des Schnitts, dass es diese Idee gab. Ich war echt so, okay, mal gucken, was das wird. Ne? Und das war einer der Hauptpunkte, wo ich im Kino so geflasht war, als ich mich dann selbst als kleine Miniatur-Wunderland-Figur sah, durch unsere Anlage laufen.
Ja.
Das wäre mein Traum.
Habt ihr das nochmal anders erlebt? Eure eigene Anlage nochmal anders erlebt, dass ihr selber durch die Tunnel gehen konntet, selber auf dem Liegestuhl liegen konntet an der Riviera, in eurer Landschaft?
Das ist wirklich so. Mir ging es im Film so, als würde ich das erste Mal wirklich durchs Miniaturwunderland gehen. Das war ein richtig geflashter Moment.
Ich habe einmal im Film, während wir da saßen, zu ihm gesagt, kneifst du mich bitte mal. Mhm. Das kann doch nicht angehen. Das sieht so, ist das nicht ein Traum? Weil ich so auch gedacht habe, da träumst du eigentlich die ganze Zeit von, einmal dadurch richtig durchzugehen, so als kleine Figur und so. Und ja, wenn man uns in unserer Kindheit, glaube ich, das gezeigt hätte, dass man draus wird, wäre es vielleicht etwas entspannter und zuversichtlicher gelaufen, denn wir haben uns schon die ein oder anderen Sorgen gemacht, wo wir landen und wo es hingeht. Und auch am Anfang des Wunderlandes, das hat dir jeder erzählt, es wird nichts. Das ist so typisch deutsch, ne? Ja, geniale Idee, aber es wird nichts. Ne?
Das ist ja das Schöne.
Und das geht schief und das geht schief.
Die meisten Dinge, wo alle sagen, das wird nichts, die werden dann richtig groß und werden besonders. Und Stichwort Kindheit, wie das angefangen hat, auch wer euch denn das Geld gegeben hat, darüber werden wir jetzt gleich mal sprechen. Vorher zeigt Ihnen Katrin Brinkmann einen Künstler, tatsächlich Künstler kann man sagen, der mit seinen Puppenhäuschen in seine eigene Vergangenheit reist.
Auch ohne Skizze sitzt jeder Arbeitsschritt für ein Uhrengehäuse im Maßstab 1:20. Eine ruhige Hand, die brauchte Franz Rehmann früher als Grafiker. Er hat sie bis heute, auch noch mit fast 80.
Manchmal ist es dann schon fummelig, aber klappt soweit noch. Ja, ist entspannend. Man kann so mit seinen Gedanken woanders sein.
Am liebsten in der Vergangenheit. Das Uhrengehäuse soll später mal Teil einer kleinen Uhrenwerkstatt werden. Das Werkzeug sparsam. Ein bisschen Farbe, ein Cuttermesser, Sekundenkleber. Jede seiner Miniaturen entsteht zu Hause am Schreibtisch. Besucher können es kaum glauben.
Mensch, wo ist denn deine Werkstatt, wenn sie die Sachen sehen? Dann sage ich, guck hier auf meinem Schreibtisch, das ist die Werkstatt. Staunen sie immer etwas und denken, wie, was, wo.
Und wir staunen erst. Jedes der alten Gewerke entsteht ohne Bauplan. Den hat der Pensionär im Kopf. Aus Kindheitserinnerungen emporgezaubert. Zu der Serie zählen neben einer Cello-Werkstatt, Augenmerk bitte auf Pinsel und Werkzeug, eine Bildhauerei, eine Vergolderei und eine Spielzeugwerkstatt.
Als Erinnerung an eine Zeit, die ja irgendwann vorbei sein wird, dass man einfach noch mal in die Vergangenheit geht, ohne sie nostalgisch zu finden, einfach so. Ich habe auch schon Krokogürtel zerschnitten und kleine Reisekoffer damit gebaut, also so verrückte Sachen, wo jeder sagen würde, sag mal, du spinnst doch, also sowas kann passieren, ja.
Für einfach so baut er aber schon ziemlich lange kleine Häuschen, seit mehr als 30 Jahren. Darunter auch alte Ladengeschäfte aus seiner Kindheit in den 50ern.
Eine Reise ins Allgäu in einem kleinen Dorf, eine Tischlerei, die Tür steht auf und ich frage den Tischler, ob ich denn mal reinschauen darf, sagt er ja. Erschrick nicht, ich baue da gerade wieder einen Sarg, es ist mal wieder einer im Dorf gestorben. Und dann kommen wir zu einer Metzgerei Kowalski, das war der Stiefbruder meiner Mutter in Pankow. Und da war ich als kleines Kind schon da und war fasziniert. Nur in die Wurstküche durfte man nicht. Da war er sehr penibel, hat gesagt, da kommt mir keiner rein. Ein großes Waschhaus, kann man fast sagen, wo man als Bürger hingehen konnte und sich baden konnte und duschen konnte. Für, ich glaube, eine Mark seiner Zeit. Und das habe ich dann eines Tages auch noch mal rückerinnert und gedacht, das passt doch schön in diese Gesamtheit.
Sein Meisterstück aber dieses Puppenhaus mit 26 Zimmern aus der Zeit der Jahrhundertwende. 4 Jahre Arbeit stecken drin. Na und? Rehmann setzt dem Ganzen glatt noch das Krönchen auf.
Das war praktisch meine Diplomarbeit bei der ganzen Geschichte, dass ich gesagt habe, wenn, muss auch ein Puppenhaus im Puppenhaus existieren. Mit Bad oben und einer kleinen Küche hier seitlich. Also das war so nochmal das Verrückteste. Das sind wahnsinnig schon, ja, das stimmt. Aber irgendwie passt das.
Das eine oder andere Puppenhaus würde der Pensionär sogar verkaufen, irgendwann. Aber jetzt wollen wir Franz Rähmann erst noch einen Wunsch erfüllen. Einmal Nils Däumling sein in seinen zauberhaften Miniaturen.
Ja, das ist so ein bisschen so das ähnliche Gefühl, so ein ähnlicher Trick natürlich auch, wie ihr ihn genauso erlebt habt, mal klein in das eigene Wunderland hineinzukriechen. Ne? Toll. Lasst uns doch mal von vorne anfangen, wie das alles losgegangen ist. Also, was für eine Eisenbahn hattet ihr als Kinder eigentlich?
Im Fachjargon nennt man uns Teppichbahner. Das heißt, wir hatten einen Karton, den konnte man aus dem Keller holen, hinstellen, auspacken, zusammenbauen. Ja. Und dann, das hat richtig Spaß gemacht, das Ding zusammenzubauen, weil da kann man ja kreativ sein, wie man jetzt die Gleise führt. Dann stellt man dann auch einen Zug drauf. Wenn man Glück hat, funktioniert das. Mhm. Und dann wird das nach 6 Runden langweilig.
Ja.
So ein Typ Eisenbahner waren wir eigentlich. Wir haben also damit gespielt. Und das nicht langweilig werden sollte, haben wir angefangen, Unfälle zu bauen.
Ich wollte gerade sagen, und das Schönste war wahrscheinlich entgleisen lassen. Ne?
Klar.
Das ist logisch. Das haben alle Jungs und Mädels irgendwie gemacht, die mit Eisenbahn zu tun.
Das haben wir nicht alles probiert, auf die Gleise zu kleben und mit Anlauf drüber zu fahren und zu gucken, kippt der Zug um oder kippt er nicht um.
Und anders, habt ihr eine andere Leidenschaft ausgelebt? Ihr seid mit den Fahrrädern immer unterwegs. Habt ihr da, sag ich mal, so eine szenische Geschichte gesucht, also der Feuerwehr hinterher zu fahren, so Lebensszenerien?
Es war uns immer wichtig, die Fahrzeuge zu sehen. Also uns war nicht wichtig zu sehen, was da passiert ist. Also da es war, in welcher Reihenfolge fahren die, wie viele kommen. Kommen noch mehr, bitte, bitte, lass uns noch mehr kommen und so. Das war das Faszinierende. Wenn sie dann das Tor aufging an der Wache, wir sind also mit dem Fahrrad immer zur Feuerwache gefahren nachmittags. Und wenn das Tor dann aufging, wie schnell fahren sie raus? Das hat uns irgendwie fasziniert, dieses blaue Licht, wenn das da anging, da waren wir irgendwie in unserem Modus und haben nichts mehr um uns herum mitgekriegt.
Ich hab viel drüber nachgedacht, wo kommt das eigentlich her? Ich weiß, wann es losgegangen ist, dass wir immer so ein bisschen den Hang danach hatten, wenn was Unnormales, was nicht Vorhergesehenes passierte, sei es eine Sturmflut oder überhaupt Sturm, Wetterphänomene, das Blaulicht geht an bei der Feuerwehr, dann hat es uns neugierig gemacht. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo der Spleen hergekommen ist.
War dieses Spielerische vielleicht auch so eine kleine Flucht, weil Mama sich nicht so richtig gekümmert hat, Papa nicht da war, ihr auch kurzfristig mal getrennt wart?
Mit Sicherheit. Das war ein Ausgleich. Das war etwas, was wir gemeinsam genossen haben. Also wir hatten immer jemanden um uns herum. Wir waren dadurch ja nie alleine. Und er hat es genauso gewollt wie ich, wenn wir es nachgespielt haben zu Hause, war uns beiden ganz klar, wie die Reihenfolge sein muss, weil wir haben es ja zusammen erlebt vor der Feuerwache, wenn die rausgefahren sind und so. Und dadurch haben wir alles um uns herum vergessen. Es war dann unsere Welt, wir waren in unserer Spielwelt und mussten nichts über was anderes nachdenken. War dann nicht traurig und das ist auch tatsächlich so und das ist in dem Film auch so komisch. Wir haben das ganz toll in Erinnerung gehabt, ganz lange Zeit, unsere Kindheit. Wir haben immer gespielt, das ist dieser eine Satz, den ich da auch sage. Das war tatsächlich die Erinnerung unserer Kindheit. Aber erst als man später erwachsen war und eingetaucht ist in diese, was ist da eigentlich damals passiert, woher kommen eigentlich merkwürdige Eigenschaften, die wir beide ja so haben und so. Dieses ausgeprägte Schulterklopfen, das wir so brauchen und das nach 48 Stunden wieder verschwindet, weil die Droge wieder weg ist und man muss wieder auf die Schulter klopfen. Das kommt alles aus dieser Kindheit. Und dann sind wir so ein bisschen auf Forschungsreise gegangen und haben festgestellt, boah, wir haben das glorifiziert, als Schutz verdrängt, um irgendwie in dieser ganz schwierigen, komplexen Situation gut zu überleben.
Wart ihr Brüder oder wart ihr Freunde oder wart ihr beides?
Wir waren eher eins, kann man sagen. Also wir waren ja auch für alle Leute waren wir immer die Zwillinge, was auch noch mal übrigens dazu führt, dass man irgendwann, wenn man so 12, 13 wird, fängt man an, dass man eigentlich auch mal Gerrit oder Frederik sein möchte. Aber die Kindheit hat uns so zusammengeschweißt. Unsere Eltern waren sehr jung und es war eine Situation, dass beide eigentlich auch nicht zusammenpassten. Und unter dem, ich sag mal so, jeder tut es immer so gut, wie er kann, haben sie es halt so gut getan, wie sie konnten. Und das hat nicht gereicht, als dass sie zusammenbleiben konnten. Also sie mussten sich trennen. Und wir waren mit einer 23-jährigen Mutter als Zwillinge, die selbst noch auf der Suche nach sich selbst war und nicht so genau wusste, ob sie überhaupt lieben kann, sich selbst oder auch andere, ganz schön alle überfordert. Das war uns aber nicht bewusst. Und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass wir in eine Fantasiewelt abgetaucht sind, die wir uns schön gemacht haben als wirklich eins, als beste Freunde, als Unzertrennliche. Weil wir haben sie toll in Erinnerung, die Zeit. Quasi nicht.
Der Pinsel der Erinnerung malt oft rosa-rot. Das ist einfach so. Ne? Ende der 80er, Abitur, Gerrit macht das Abitur. Bei Frederik ist es ein bisschen hakelig, sage ich mal so. Ja, Gerrit geht zur Bundeswehr. Frederik macht Zivildienst. Du machst eine Ausbildung und übernimmst das Voila, eine Diskothek in Hamburg. Du brichst eine Ausbildung ab. Ihr trefft euch aber dann doch irgendwann wieder im Voila, trefft ihr euch, dass ihr das gemeinsam macht. Aber wie kurz davor war es, dass eure Lebenswege auseinandergehen? Weil ihr da ja plötzlich unterschiedlich wart.
Genau mit dem Ende des Abiturs wurde mir das erste Mal klar, oh, jetzt wird's spannend, jetzt wird's wirklich spannend. Es kann sein, dass wir mal getrennte Wege gehen. Das ist dann ja auch passiert, Zivildienst, Bundeswehr. Ich hatte es eilig, ich wollte schnell studieren und ich wusste, Bundeswehr geht kürzer. Er hatte es nicht eilig und Zivildienst dauert länger und ich war auch, glaube ich, echt eine bessere Zeit als meine. Aber da waren wir das erste Mal getrennt. Und ich weiß noch, dass die Zeit doof war. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob es daran lag, dass wir getrennt waren. Das war vielleicht auch die einzige Phase, wo
wir... Wir waren aber nicht ganz getrennt, um dich mal zu unterbrechen.
Wir haben zusammen gewohnt. Aber ich war ja immer weg. Ich war nur am Wochenende kurz da und völlig übermüdet.
Aber wir hatten uns dann immer halt noch. Ne? Wenn du dann mal kurz da warst, wir haben uns ja nie aus den Augen verloren. Manche Brüder ziehen auseinander. Der eine geht nach Essen, der andere nach Dortmund oder so. Und dann ist das schon eigentlich der normale Weg der Zeit, dass die Telefonate täglich, wöchentlich, monatlich immer weniger werden. Also zumindest häufig so. Und wir hatten, ich glaube, 23 oder 24 waren wir, als ich nach Volksdorf mal für eine Zeit lang gegangen bin. So lange hatten wir uns eigentlich immer im Zweifel noch zusammen.
Und dann kam Gott sei Dank die Idee, mit dem Miniaturwunderland. Also ich sag mal so, so groß war die Idee ja wahrscheinlich nicht von Anfang an. Wobei, das stimmt nicht ganz. Frederik, du hast zuerst gedacht, Mensch, hier Zürich, Modell, Eisenbahnladen, sieht toll aus, gucke ich mir mal an. Da machen wir was draus. Wir machen das größte Ding der Welt. War das schon so im Kopf dann?
Das war sofort bei mir im Kopf. Und jetzt, wenn man es negativ sagen machen würde, könnte man sagen, die beiden Jungs sind immer größenwahnsinnig in ihrem Leben gewesen. Und wenn man es positiv sagen wollte, die hatten einfach sich, wenn die was machen wollten, dann haben die sich das in den Kopf gesetzt, dann haben die das auch richtig machen wollen, dann haben sie Gas gegeben, dann haben sie auch dafür gekämpft. Also wie man es sehen möchte. Ja. Ich glaube, Größenwahn kommt aber auch ein bisschen hin. Und ich habe sofort gedacht, also wir haben immer davon geträumt, eine Modelleisenbahn zu haben. Wir wollten eigentlich so eine Doppelhaushälfte bauen und unten im Keller treffen wir uns dann immer und ne, da bauen wir eine riesengroße Anlage auf.
Ne? Fahren von einem Haus zum anderen. Ne?
Ja. Jetzt ist das Dach der Speicherstadt, was oben drüber ist. Und nicht, dass wir da wohnen. Aber ich hatte, als ich die Idee hatte, sofort das Gefühl, es muss die größte der Welt sein.
2 Millionen Mark brauchtet ihr. Ja. Das waren damals noch Mark, 2000. So, wie lief das Gespräch in der Bank? Das würde mich mal interessieren.
Also es hat Frederik geführt, ich habe aber auf Lautsprecher mitgehört und ich weiß noch ganz genau, ich erzähle es
mal. Er war sehr nervös
und in seiner Nervosität hatte er 2, 3 kleine Details weggelassen. Es war Herr Neuendorf von der Hamburger Sparkasse, der angerufen wurde, der unser Betreuer war seit Jahren mit der Diskothek. Ja. Herr Neuendorf, ich brauche 2 Millionen Mark für eine Modelleisenbahn. Das war der Spruch. Und ich saß daneben und konnte irgendwie nicht helfen, weil ich dachte schon, sowas war jetzt ein bisschen missverständlich. Ne? Und es wurde auch missverstanden, weil Herr Neuendorf dachte, Frederik möchte eine große Modelleisenbahn bauen für 2 Millionen Mark. Und war dann eher so erstmal der Meinung, man könnte doch erstmal über das Haus nachdenken, was dann auch finanziert oder gibt es das denn schon und so weiter, bis er dann das gemerkt hat und gesagt hat, nein, es ist schon eine Idee für unsere Zukunft.
Ich fasse das mal zusammen, er musste sich beim Vorgesetzten doch sehr durchsetzen. Er musste sich sehr durchsetzen.
Er hat es abgelehnt erst.
Er hat es erst abgelehnt, aber die Verträge waren relativ schnell unterschrieben. Da konnte man gar nicht mehr richtig ablehnen. Also da war plötzlich...
Es ist glücklicherweise eine Stufe höher gegangen. Ja. Es wurde abgelehnt von einem Abteilungsleiter oder vom VR-Leiter. Und dann hat er gesagt, nee, die Idee ist so gut, ich gehe einfach mal eine Stufe höher. Da muss man so ein Glück haben, auf so einen Menschen zu treffen.
Und jetzt raten Sie mal zu Hause, warum die Haspa sich auf der Modelleisenbahn, also im Miniaturwunderland, auch wiederfindet. Wir schauen uns jetzt mal an, welche Modellbautrends es unter Aquarianern gibt. Britta Kunst und der Nanotrend.
Die Garnelen im Aquarium kriegen heute richtig was geboten. Fasziniert bestaunen die Mini-Krebse die Forstarbeiten unter Wasser. Menschen und Tiere beobachten hier sich sozusagen gegenseitig. Präzisionsarbeit von Marina und Ingo im Aquariencenter Löning.
Das kann eine halbe Stunde gehen, aber auch anderthalb Stunden. Also hier hat es länger gedauert.
Das ist ja aber auch der Spaß des Einrichtens. Genau. Nicht das fertige Aquarium, sondern das Gestalten. Vorher vielleicht sich schon ein Bild gemacht zu haben, die Sachen einmal trocken reingestellt zu haben. Wie ordne ich was an, welche Holzwurzel, welche Steine an welche Stelle? Das Aufbauen einer kleinen Miniaturlandschaft unter Wasser.
Aquascaping im Nanocube heißt der Trend. Die YouTube- und Instagram-Kanäle im Internet sind voll davon.
Come check this.
Look at me, Habibi. Look at me, Habibi.
Wenn man von Nano-Aquarien spricht, das heißt irgendwie so 10, 20, 30 Liter, da dürfen keine Fische drinne gehalten werden. Aber es gibt ganz, ganz tolle Schnecken und es gibt eben wirklich auch ganz, ganz viele sehr charmante, bunte Garnelen für die Süßwasser-Aquaristik.
Garnelen gehören zu den Krebstieren. Sie können hervorragend riechen und schmecken und brauchen eine gute Wasserqualität. Denn viele Arten sind eigentlich in klaren, grundwassergespeisten Gebirgsbächen oder Seen zu Hause. Die Lönnings sind eigentlich auf Süßwasserzierfische spezialisiert. Unter 60 cm Aquarienlänge wird hier kein Fisch rausgerückt, zu klein. Vor 70 Jahren startete Marinas Opa als Zierfischzüchter zu Hause in Marmsdorf. Im Familienbetrieb der Eltern konnte aus ihr also gar nichts anderes werden als Vollblut-Aquarianerin.
Das ist ja kein Dekorationsobjekt. Ich glaube, also wer das nur als Deko haben möchte, sollte dann lieber irgendwie so ein Video auf seinem Fernseher laufen lassen. Das sind ja lebende Tiere, auch wenn sie winzig klein sind. Und wenn man im ersten Moment vielleicht auch denkt, die äußern sich nicht, ne? Die können nicht quieken oder jaulen, aber die zeigen ja schon Emotionen. Und man kann auch echt eine Beziehung zu den Tieren aufbauen. Die wissen ganz genau, du bist derjenige, der füttert. Oder du bist der Doofe, der da immer mal kommt und Wasserwechsel macht. Das ist eben einfach wichtig, dass wir das immer sehen, dass das Lebewesen sind. Und wir dafür verantwortlich sind, dass es denen gut geht.
Egal ob Fisch, Schnecke oder Garnele. Natürlich haben die Lönnings privat auch ein riesiges Aquarium. Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Tag Arbeit zwischen Aquarien vor dem Becken im Wohnzimmer zu entspannen? Sie träumen davon, ihren Lieblingen einmal ganz nah zu sein.
Huch!
Oh.
Oh! Er schwimmt auf mich zu.
Hammer!
Ja.
Achtung, da, guck mal von der Seite.
Ja, der ist ja schön, ja. Toll.
Look at me, Habibi.
Look at me, Habibi. Und wenn man so klein geschrumpft ist, dann braucht man auch keinen Sauerstoff unter Wasser. Aber das Schöne ist, bei Frederik und Gerrit ist sofort was in Gang gekommen, ob ihr das irgendwo im Wunderland auch einsetzen könnt, oder?
Wir haben unser Skandinavienbecken, das hat 30.000 Liter und wir haben tatsächlich auch da Aquamodellbau gemacht unter der Anlage, also unter dem im Wasser, man kann sich das anschauen. Aber ich habe gerade definitiv gesehen, da geht mehr.
Wobei bei Wasser ist ja auch schwierig, ne? Wasser, da das muss ja auch irgendwie, da setzen sich Bakterien an oder wie auch immer, ne? Das wird schnell modderig auch, ne?
Ja, muss man unheimlich schnell reinigen, denn wenn man da den Zug verpasst, dann wird das ganze Wasser ganz trüb und ganz dreckig, dann wird es wirklich ganz schnell algig, dann ist alles das, was man modelliert hat, irgendwie mit einem Dreckschicht überzogen. Wir haben zwar auch Staub auf der Anlage, das kann man aber einigermaßen gut absaugen. Da wird es echt schwierig. Ich muss das Wasser ablassen und dann richtig sauber machen.
Wie viele Stunden Staubsaugen ist da nach jedem Öffnungstag angesagt?
Eine ganze Nacht. Es sind drei Leute, die jeden Morgen, also eigentlich dann kommen, wenn die Gäste rausgehen und die nachts die Anlage absaugen. Und die brauchen ungefähr 2 bis 3 Monate, bis sie am Ende der Anlage angekommen sind. Dann nehmen sie ihre Sachen und fangen hinten wieder an.
Das wir können ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche Betrieb.
Ja, wir können eigentlich immer sehen, wo sie gerade sind.
Ja, nein, klar, logisch, das Fachauge.
Mal ganz einmal testen. Ah, hier waren sie lange nicht.
Es gibt jemanden, mit dem habt ihr eine enge Verbindung seit vielen, vielen Jahren, seit mehr als 20 Jahren, weil der etwas auch in Gang gesetzt hat. Thomas Furch war für Galileo im Einsatz. Hier ist er.
Hallo lieber Freddy, hallo lieber Gerrit. Schöne Grüße aus München. Wahnsinn. 25 Jahre ist es jetzt her, dass ich das erste Mal bei euch gedreht habe. Und ihr kennt ja die Geschichte, fast wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Denn ich bin damals bei meinem Chef im Büro gewesen und wir hatten irgendwas zu besprechen. Und da habe ich in seinen Mülleimer geguckt, ja tatsächlich in seinen Mülleimer. Und da lag euer erster Flyer drin. Da habe ich den rausgeholt, habe mir den angeguckt und dachte mir, so blöd ist das gar nicht, dieses Miniaturwunderland in Hamburg. Und habe meinem Chef gesagt, gib mir mal 2 Drehtage. Ich fahre da mal hin und drehe und schau mal, was die da so machen. Ja, und daraus sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 300 Drehtage geworden. Wir haben Weltrekorde gemacht, wir haben Spezials gemacht, wir haben ein Ei durch die Luft transportiert. Und tatsächlich, Freddy, Gerrit, wenn ihr das nächste Mal eine Idee habt für die Mülltonne, dann meldet euch einfach bei mir.
Das ist eine schöne Überraschung.
Ja, Thomas, warum willst du im Müll rum?
Ja. Also das ist, aber manchmal sind es diese vergessenen Ideen, aus denen was Großes werden kann. Und das ist ja, das Interessante ist ja, Filmteams geben sich ja die Klinke in die Hand bei euch.
Das ist absolut verrückt. Und wir dachten am Anfang so, es waren tatsächlich ja einige nacheinander da. Jetzt ist ja irgendwann mal Schluss. Dass das bis heute so hält und eigentlich das Team schon fast gestresst ist von den vielen Drehtagen und so, weil die dann ja auch immer da alles nochmal zeigen müssen. Sie können nicht in ihrem Flow arbeiten und so. Das ist ein Märchen. Aus der ganzen Welt kommen die Teams. Also egal welches Land, sie waren eigentlich fast alle da und haben zur Primetime was gesendet. Das ist ein Märchen. Das ist traumhaft.
Ihr müsstet im Grunde die goldene Tourismusmedaille mindestens von Hamburg, wenn nicht von Deutschland bekommen. Wie viele Gäste zu euch kommen und damit auch natürlich nach Norddeutschland, nach Hamburg. Wir zeigen mal, ich möchte mal eben das Space Shuttle zeigen, weil ich das immer so faszinierend finde. Wenn das Space Shuttle landet, es geht ja nicht nur um Züge, es gibt ja riesige Welten, falls Sie es noch nicht gesehen haben, die da nachgebaut werden. Guck mal, Space Shuttle landet da. Immer wieder, die Leute stehen davor und warten drauf richtig. Ne?
Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich habe den Chef der Hamburger Flughafenfeuerwehr gefragt, was können wir machen, damit es nicht Flugangst verursacht, aber trotzdem die Feuerwehr ausrücken kann. Und dann kam mir immer die Idee, sag mal, wenn die NASA bei dir anruft und sagt, das Space Shuttle muss notlanden hier im Hamburger Flughafen, was würdest du dann machen? Dann sagte er halt, dann schicke ich alle Feuerwehrfahrzeuge raus, die ich habe. Weil keine Ahnung, was ich dann machen muss. Dann habe ich gesagt, das ist die Antwort. Und deswegen ist dieses eigentlich für uns ganz untypische, falsche Bild, die Space Shuttle landet in Hamburg, entstanden. Ich brauchte einen Grund, damit die Leute die Feuerwehr im Einsatz sehen, am Flughafen, ohne Flugangst zu kriegen.
Was ich gerade ganz witzig finde, das Video habe ich mit dem Handy gedreht. Und so. Das ist jetzt heute im Fernsehen. Mega.
Vielen Dank nochmal. Die Rechte müssen wir noch klären. Also da hast du natürlich selbstverständlich gesagt.
Herrlich, ich freue mich.
Heute Nacht werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Und eine Deutsche darf sich Hoffnungen machen. Philipp Kafsack mit einer Oscar-Prognose.
Die 96. Oscar-Verleihung steht an und gefühlt schon fast genauso lange versuche ich mich an einer Oscar-Vorhersage. Dieses Jahr mit einem eindeutigen Favoriten.
3, 2, 1.
Doch dazu später mehr. Beginnen wir mit den besten Hauptdarstellerinnen und dem aus deutscher Sicht absoluten Highlight. Denn hier könnte mit Sandra Hüller die erste Deutsche seit 1938 gewinnen.
Ich bin kein Monster, weißt du.
Ein Monster ganz sicher nicht. Dafür absolut herausragend im französischen Justizdrama Anatomie eines Falls mit gewissen Außenseiterchancen. Es dürfte also spannend werden für Hüller.
Wenn man einen extremen Moment erlebt, einen emotionalen Ausbruch, sich nur darauf konzentriert, dann zerstört das wirklich alles.
Keine Sorge, gewinnen wird Hüller leider nicht.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Denn es gibt einen Zweikampf zwischen Lily Gladstone und Emma Stone.
Guten Abend.
Moin. Stone glänzt in Poor Things und hat sicherlich gute Chancen auf einen Oscar. Allerdings ist ihr Lily Gladstone aus Killers of the Flower Moon dicht auf den Fersen.
Mir war nicht klar, dass das ein Rennen ist.
Klar ist es das. Und Gladstone könnte die erste Gewinnerin mit indigenen Wurzeln sein. Eine kleine Sensation.
Du redest zu viel.
Sorry, dann machen wir es halt kurz. Emma Stone hat immerhin schon einen Oscar und deswegen geht der Goldjunge ziemlich sicher an Lily Gladstone.
Meine Farbe.
Bei den besten Nebendarstellern tummelt sich unter anderem Ryan Gosling als Ken aus Barbie.
Find cool.
Der muss sich allerdings auf einen harten Kampf einstellen.
Dann wird jetzt gestoßen.
Denn da gibt es auch noch Mark Ruffalo aus Poor Things und Robert Downey Jr. aus Oppenheimer. Ruffalo hat allerdings keine Chance.
Au.
Tut mir leid, aber wirklich alles spricht für Robert Downey Jr., denn der hat diese Saison überall abgeräumt.
Truman, wir wissen, was folgt.
Na, was folgt, ist da natürlich der Oscar.
Correct.
In der Kategorie bester internationaler Film ist erneut ein deutscher Beitrag dabei. Ilka Çatak's Das Lehrerzimmer. Oscar! Ja, genau, um den geht's. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit eines Siegs prozentual gesehen bei
0,9.
Denn wirklich alles spricht für das britische, aber auf Deutsch gedrehte Auschwitz-Drama The Zone of Interest. Ebenfalls mit Sandra Hüller.
Der Rudi nennt mich die Königin von Auschwitz.
Im Feld der besten Hauptdarsteller trifft Paul Giamatti auf Cillian Murphy.
Ehrender Mister!
Contenance, meine Herren. Schließlich ist Paul Giamatti in The Holdovers eine Wucht.
Das ist allzu offensichtlich.
Ein Gewinn allerdings...
unwahrscheinlich.
Denn Cillian Murphy ist als Oppenheimer im gleichnamigen Film der Liebling von Fans und Kritikern. Also... kann er überhaupt verlieren?
Dieses Risiko liegt bei nahezu null.
Es spricht also schon sehr viel dafür, dass der Oscar an Cillian Murphy geht.
Ich kann dieses Wunder vollbringen.
Auch die Nebendarstellerinnen haben eine klare Favoritin, Divine Joy Randolph aus The Holdovers.
Oh nein, ich trinke einen Tee, bitte.
Und dazu vielleicht noch einen Oscar? Den könnte ihr meiner Meinung nach nur America Ferrera aus Barbie streitig machen.
Miststück.
Erneut Contenance, bitte. Aber Ferrera wäre eine mögliche Überraschungssiegerin.
Ja, und willst du wissen, wieso?
Weil Barbie ansonsten recht wenig Oscar-Chancen hat und so zumindest ein wichtiger Preis an den Film gehen würde.
Das ist unmöglich.
Dann halt nicht, gewinnt eben Divine Joy Randolph.
Wie konnte das nur passieren?
Beim besten Film verbreitet erneut Barbie gute Stimmung.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi! Aber weder der noch Killers of the Flower Moon oder Poor Things haben wirklich Chancen.
Es wird eine weitere Tragödie.
Du nimmst mir die Sonne.
Denn die scheint dieses Jahr vor allem für Oppenheimer, der diverse Oscars abräumen dürfte.
Es geht um Leben und Tod.
Das sicher nicht. Aber ganz klar, bester Film wird Oppenheimer.
Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern.
Und hoffentlich auch an meine Oscar-Vorhersage. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Es gibt ja die Kategorie Dokumentation beim Oscar und bester ausländischer Film. Also Wunderland, würde ich mal sagen, über das Miniatur Wunderland, im nächsten Jahr ist da gesetzt. Also, okay. Dann meldet ihr euch bitte aber bei uns ins Programm hinein, live aus Los Angeles. Genau. Oder? Das
wir werden der auf der Bühne danken, okay?
Okay. Ist es eigentlich so, dass man von sich behaupten kann, man hat es geschafft, wenn man in irgendeiner Art und Weise bei euch abgebildet wird? Ich glaube, es wollen viele, ne? Es wollen viele, ne?
Ja, das wollen ganz, ganz viele. Und das wäre aber, man muss sich vorstellen, wir haben etwas über 200.000 Figuren, fast 300.000 Figuren, aber wir haben 1,5 Millionen Besucher im Jahr. Stell dir mal vor, die wollen da alle drauf. Das würde ganz realistisch aussehen. Deswegen haben wir es gar nicht gemacht.
Wir haben ein Foto. Achtung.
Ja, doch,
fast vom roten Sofa. Hallo, guck mal, das rote Sofa findet da statt. Ich meine, eine Zeit lang war ich da auch mal, es wechselt ja auch teilweise mit Katja Riemann. Diese Geschichte, habe ich bei einem, als wir da was gefilmt haben, war das da aufgebaut, haben wir das da auch hingepflanzt. Also, ist schon schön, muss ich sagen. Wenn man denn so sucht, so, wo ist denn das rote Sofa? Da ist es, da steht es. Ne? Wie geht's weiter? Ich sag mal so, Monaco.
Ja, Monaco. Monaco werden wir dieses Jahr eröffnen, sogar im April schon, 25.04. werden wir es eröffnen. Und ich bin immer noch nicht sicher, ob wir bis dahin fertig sein werden.
Ja.
Aber wir bauen 10 Jahre an Monaco, obwohl der Modellbau nur 2 bis 3 Jahre gedauert hat. Was heißt nur, das ist sehr, sehr lang, weil es ein unheimlich aufwendiger Abschnitt ist. Aber wir versuchen seit 10 Jahren kleine Formel-1-Autos zum Fahren zu bringen, weil das eigentlich unmöglich ist, weil da passt nichts rein, kein Akku, kein Motor oder irgendwas in so ganz kleine
wirklich,
Autos.
Gucken Sie mal, die sind wirklich so klein, sind die 1 zu 87. So klein. Wir gucken mal uns das mal an, weil die fahren ja schon ein bisschen. Sie
so
fahren
ein bisschen
ja schon.
Fahren.
Also ich finde, sie fahren sogar ganz gut.
Ja, für mich ist das...
Guck mal, jetzt zieht er rüber. Jawohl. So hat das früher Hans-Harald Frenzen auch immer gemacht.
Für mich ist es aber noch Testbetrieb, weil ich will noch mehr. Aber ich muss zugeben, das sieht schon sehr gut aus. Und so, dass ich zuversichtlich bin, dass wir das am 25.04. wirklich eröffnen können.
Mal ganz
ehrlich. Wenn Gerrit sagt, ich muss zugeben, es sieht gut aus, das höre ich mein Leben eigentlich, glaube ich, seltenst. Also ich muss ehrlich sagen, das ist eine Weltsensation.
Guck dir das mal an, wie die fahren, das sieht doch mega aus.
Also ich habe auch ein Video gemacht davon schon und bei Insta hochgeladen und das hat jetzt schon, ich glaube, 40 Millionen Views.
Das muss man sich mal überlegen. 40 Millionen Menschen haben sich das schon angeguckt. Das heißt, das Interesse ist einfach riesig.
Ne? Irre, weil das ist unfassbar, was die da gebaut haben. Und er klagt die ganze Zeit, dass das nicht perfekt ist. Das ist irre. Und das wird am 25. machen wir erstmal interne Eröffnung. Am 26. können die Menschen davor stehen. Ist immer für uns auch der schönste Moment. Du baust und baust und baust. Und dann zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren, die werden dort so stehen.
Wie macht ihr das mit Fürst Albert, der denn kommen wird? Wird da besondere Sicherheitsvorkehrungen? Oder?
Das wäre natürlich eine Granate.
Ich habe gehört, da ist so ein bisschen was in der Planung.
Wir versuchen das.
Pass auf, wir haben gar nicht.
Wir versuchen das.
Wir haben gar nicht. Guck mal, das hier.
Ja.
Ne? Das ist Gerrits jugendliches Meisterwerk, möchte ich das. Aus Papier. Guck mal, so total detailgetreu.
Da warst du 14, oder?
Gebaut.
Ja, ungefähr 14. Ich habe einfach einen Papierbogen in die Hand genommen und losgelegt. Und gucke mir das heute an und denke, krass, das konntest du damals. Wahnsinn.
Heute sei dann
aber ein Papierbogen, ohne dass was drauf war. Also er hat es selbst empfunden, nicht ein Bastelbogen oder so. Also ich habe das immer daneben mit zwei linken Händen gestanden und habe gesagt, das geht nicht.
Ich danke euch, dass ihr da wart. Viel Glück mit dem Kinofilm. Wir sehen uns im Miniatur Wunderland. Und morgen kommt die wunderbare Inka hier an diese Stelle und freut sich dann auf diese tolle Frau, auf Uschi Glass. Es gibt die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis bald in einer Woche. Tschüss, machen Sie es gut. Ciao.